Wie war denn die Zusammenarbeit mit Michael Glawogger? Er hat Ihnen gesagt, bei Horse Glory beispielsweise, mach mal Musik, Regner.
Ja, das war tatsächlich so. Ich meine, er hatte natürlich, lief natürlich auch über Mittelsleute, über die Musikberaterin Charlotte Goltermann zum Beispiel bei dem Film, die dann gesagt hat, lass das den Sven machen. Und was ja auch, und er hatte einfach von vornherein totales Vertrauen. Das Interessante bei Michael Glawogger war, dass das, und das ist sehr anders als bei anderen Filmregisseuren, was man ja auch verstehen kann. Filmregisseure sind natürlich Kontrollfreaks. Ich meine, das ist ja die Idee. Am Ende halten die den Kopf hin für den Film und wollen alles bestimmen und weil alle mitreden und so. Und bei Michael Glawogger war das nicht so. Vielleicht, weil er Dokumentarfilme machte oder wenn er Dokumentarfilme macht und vielleicht auch durch auch seine Sicht auf diese Dokumentarfilme. Dass er mir sagte so, ich lasse die Dinge passieren. Die Leute sollen sich selber dort in meinen Filmen darstellen. Und das hat er vielleicht auch übertragen auf diese Arbeit. Jedenfalls habe ich dann einfach sehr viel Musik gemacht. Es gab damals, es gab ja bei Horse Glory gibt es drei wesentliche Schauplätze, überhaupt drei Schauplätze. Das eine ist Bangkok, Prostitution in Bangkok, dann Prostitution in Bangladesch und in Mexiko. Und das an jeweils drei festen Orten. Also in Bangladesch war es so eine bestimmte quasi Prostituiertenstadt, sozusagen in so einer Großstadt, wo so nur Prostituierte lebten und unter sich waren und auch quasi wie Geächtete. Und es hat auch sehr viel mit, wie soll ich sagen, Versklavung zu tun. Ganz ähnlich in Mexiko, aber auch und in Thailand eigentlich eine ganz andere Art von der Frauen. Also, die waren alle sehr verschieden. Und die einzelnen Protagonistinnen auch nochmal, in dem, was sie erzählt haben, wie sie damit umgehen, wie sie das finden, was ihre Geschichte ist und wie sie das sehen. Und ich habe dann einfach angefangen, zusammen mit Richard Papik damals einfach dann Musik zu machen und zu versuchen, zu gucken, ob diese Musik, die davon inspiriert waren, wie, ob die dann mit den Bildern irgendwie zusammenpasst, ob da irgendwas geht. Das hat natürlich auch, man muss dann aufpassen, dass man, es gibt da verschiedene Fallen, in die man nicht tapsen darf. Das eine ist zum Beispiel, dass man in die Ethno-Falle geht. Ja, dass man also dann so Mexiko und dann macht man so mexikanisch anmutende Musik oder nicht?
Fiesta,
Also, ja,
Fiesta,
oder eben Bangladesch und dann wird es eben so indisch, nicht? Also, und das geht halt natürlich nicht. Und gleichzeitig aber ist es auch Quatsch davon, total zu abstrahieren und so zu tun, als sei man im total luftleeren Raum. Es geht letztendlich nur darum, dass man auf diesen glücklichen Zufall hofft und auf den glücklichen Fall hofft, dass die Musik, die einem, von dem, zu der man sich inspiriert sah, dann vielleicht auch und die Ideen, die man dazu hatte, dass sie dann wirklich mit den Bildern am Ende auch zusammenpassen. Das heißt, was man am Ende tut, ist, man nimmt wahnsinnig viel Musik auf. Es gibt verschiedene Methoden, viel Musik zu machen, aber in dem Fall ist es am besten und gibt das einfach dem Regisseur und sagt, guck, was du davon gebrauchen kannst. Denn es ist ja so, dass da oft bis zum letzten Moment noch geschnitten wird und bis zum letzten Moment auch noch überlegt wird, wie man es eigentlich, was man eigentlich zeigen will und was nicht. Und wenn man Glück hat, hat man manchmal auch musikalische Ideen, wo man sich über die haben dann auch noch mal das auch noch mal beeinflusst. Also sie haben auch noch mal umgekehrt vielleicht eine Inspiration dafür geliefert, wie es sein könnte. Ich meine, ich glaube bei Horse Glory zum Beispiel der mexikanische Teil, das ist ja so ein Triptychon, man soll das auch genannt, also so ein dreiteiliges Bild eigentlich. Da geht's Es ist sehr dunkel. Es geht sehr viel um den heiligen Tod und diese Geschichten, so Götter, die man dort anbetet, in so einem seltsamen, so einer Kreuzung, so einer seltsamen Melange aus Voodoo und Christentum, katholischem Christentum. So gibt es dann den Santa Muerte und so weiter. Und der wird dem baut man so Schreine und so. Und die Musik hatte sehr viel davon. Und es ist ganz interessant, ich habe es dann später, ich war sehr stolz auf die Filmmusik, weil sie so gut passte zu dem, was da war. Und ich bin nicht genau sicher, war es so, weil ich einfach Glück hatte, war es so, weil ich durch die Bilder, die ich schon kannte, einfach den richtigen Riecher hatte, oder war es so, weil am Ende doch teilweise vielleicht auch einfach den Groove und das Tempo dieses Films dann auch dem, was ich da gemacht habe, angepasst hat. Ich kann es nicht sagen. Ja. Und das Interessante ist, hätte mich auch damals, habe ich damals auch mit Michael Glawogger gar nicht darüber unterhalten. Ich hatte ihn gar nicht gefragt. Es war auch gar nicht nötig. Weil am Ende haben wir uns alle nur gefreut, dass der Film da ist und dass es doch so ein toller Film geworden ist. Man weiß gar nicht, welcher. Man weiß, dass dieser Film eine tiefe Wahrheit transportiert, aber man könnte sie anders als durch den Film gar nicht nacherzählen. Ja.
Was möchten Sie dem Wiesbadener Publikum über Michael Glawogger und sein Werk mitteilen?
Ja, Michael Glawogger hat im Grunde genommen zwei wesentliche Stränge gemacht. Er hat Spielfilme gemacht, also sehr empfehlenswert, Contact High, ein Film, der zu meinem Leidwesen in Deutschland nie richtig die Beachtung gefunden hat, die er hätte haben sollen.
Der ist schon älter, ne? Von wann ist der?
Der ist nicht 2009 oder 11. Das ist relativ lange her, das war meine erste Arbeit mit ihm und das ist ein ganz aufregender Film eigentlich, also ganz interessant, weil der ist lustig, sehr lustig, aber sehr seltsam. Und wenn man mich, er hat ihn zusammen mit Michael Ostrowski gemacht, einem sehr komischen Schauspieler und Regisseur aus Österreich, der dort ein sehr großer Star ist. Und die beiden kamen aus derselben Ecke, die kamen aus Graz, also aus der Steiermark und haben in Graz zusammen, lange zusammen dieses Theater am Bahnhof, oder was das heißt, gemacht. Und die kamen alle, die Pia Hirzegger auch, also viele Leute, die in seinen Spielfilmen auftauchen, hatten alle zusammen mit ihm mal in derselben WG in Graz gewohnt. Und das war eine ganz interessante Gesellschaft und die machten ganz aufregende Filme. Diese Nacktschnecken hatten sie damals gemacht und dann, das war auch so eine Art Triptychon. Der zweite Film war dann eben Contact High. Beim dritten konnte Michael Glawogger nicht mehr mitmachen, weil er gestorben war. Das ist dann der letzte gewesen, der hieß Hotel Rock'n'Roll. Und den hat ja der Michael Ostrowski dann ohne ihn machen müssen. Und das Interessante ist, was man bei Contact High sieht, ist, der Hotel Rock'n'Roll ist ein sehr komischer, ganz toller Film. Aber was er nicht hat, ist, was die Leerstelle ist sozusagen, die Michael Glawogger da hinterlassen hat, die Lücke gewissermaßen, ist etwas wahnsinnig Düsteres und Dunkles, was Contact High und auch Nacktschnecken auf eine Weise hatten. Er war schon sehr angezogen von den dunklen Dingen in der Welt, vom Bösen, vom Elend, von schlimmen Dingen. Und er hat versucht, das nicht in so ein Slumming umzusetzen, in so ein sich delektieren und dran erfreuen, so Pasolini-mäßig an diesen Dingen, sozusagen, dass das sozusagen daran zu schwelgen, sondern im Gegenteil. Er hat es auf eine ganz seltsame Weise geschafft, und das sieht man vor allem bei seinem Dokumentarfilm, dass trotz aller Pracht, aller barocken Pracht und Schönheit dieser Filme, das sind sehr, sehr schöne, wahnsinnig eindrucksvolle Filme, die ein Augenschmaus gewissermaßen, mit wahnsinnig viel Elend drin. Dass man trotz all dieser Schönheit und dieser Pracht und so niemals auch nur für eine Sekunde vergisst, worum es da eigentlich geht. Und trotz aller monumentalen Bilder auch nie vergisst, dass es eigentlich diese einzelnen Leute da im Vordergrund stehen. Das hat er irgendwie, auf diesem ganz schmalen Grat gewandelt, auf so einem ganz schmalen Grat. Und das ist ganz erstaunlich. Das ist gelingt, also sonst, also so eine Art von Film hat sonst auch keiner gemacht. Wenn man sowas früher gemacht hat, dann so Jean-Jacques Cousteau-mäßig, dann hat man so, wenn man auch, er hat auch gerne in die Wirklichkeit eingegriffen. Es ist nicht so, dass es nicht teilweise auch geskriptet worden wäre, was da passiert in seinen Filmen. Aber er tut nie so, als sei das nicht so. Und er tut nicht so, als seien diese Leute unbeobachtet bei dem, was sie tun. Die Leute wissen auch, dass sie beobachtet sind. Man sieht es ihnen auch an. Aber ihre Selbstinszenierung ist Teil dieser Realität. Das darf man ja nicht vergessen. Jemand, eine Frau, die in einem riesengroßen Bordell sozusagen in einer Stadt in Bangladesch sozusagen lebt und da eigentlich auch nie raus kann und quasi jemand anderen Menschen und anderen Frauen gehört und diese über sie verfügen können. Die weiß natürlich ganz genau, wo sie ist und die Frage, wie sich diese Frau dann gibt und wie sie das erklärt und wie sie das erzählt, ist natürlich Teil dieser Wahrheit. Von der kann man gar nicht abgehen. Deshalb ist es genau richtig, das nicht nach Art der Tierfilmer zu machen und zu sagen, wir versuchen die so zu filmen, dass sie nicht merken, dass sie gefilmt werden, sondern nein, man sagt nein, wir geben diesen Leuten die Möglichkeit, sich auch so darzustellen, wie sie das für richtig halten. Und auch das ist Teil ihres Lebens, Teil dieser Realität und Teil der Wahrheit, wenn es denn überhaupt so diese eine Wahrheit gibt, was diese Sachen betrifft. Denn auch das ist wichtig, dass die Filme von Michael Glawogger, und das entspricht auch seinem Wesen, dass sie immer sozusagen einen ins Zweifeln bringen und sozusagen aus dem Tritt bringen mit all den Gewissheiten, die man hat über die Dinge und oder was man gedacht hat, was auf einen zukommt bei so einem Film. Also Working Man's Death handelt von der Arbeitswelt von Menschen an sehr, sehr extremen Arbeitsplätzen, an der sehr extremen Gegenden der Welt unter extremst allerhärtesten Bedingungen. Und es müsste eigentlich alles nur total furchtbar sein. Aber da ja diese Leute da diesen Kitsch kriegen wir hier nicht serviert, sondern was wir hier serviert machen, dass diese Leute davon erzählen und auch sich darstellen, wie sie das, warum sie das machen, wie sie das machen und wie sie das aushalten, warum das möglich ist. Also im Grunde genommen die alte Shakespeare-Sache, ne? Hamlet, wie herrlich ist der Mensch, das im Grunde genommen zeigt Michael Glaboger auf eine ganz seltsame Weise, ohne irgendwas zu beschönigen oder zu verharmlosen.